Willkommen diese Woche zum Chaos-Seminar. Heute mal ein bisschen hardwarelastiger. Ich wollte euch heute so einen kleinen großen Hausbass vorstellen, alles als Open Source Hardware. Erstmal, was ist überhaupt Open Source Hardware? Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Open Source im Softwarebereich. Das heißt, wir legen die Quellen offen unter meistens schönen Lizenzen, dass es die anderen auch tun müssen. Open Source Hardware geht noch ein bisschen weiter. Wir legen nicht nur die Software, die auf dieser Hardware läuft, offen, sondern wir sagen auch, komplett unsere Hardware wird offen gelegt. Also alles, was wir beeinflussen können. Natürlich die ICs, die wir irgendwo einkaufen, werden leider nicht offen gelegt, aber ansonsten die Hardware ist offen, die Schaltpläne sind zugänglich. Das ist auch eine Forderung von Open Source Hardware, ist, dass wir das Ganze zugänglich machen online. Daran hakt es noch ein bisschen, ich muss das alles noch online stellen, aber das kommt demnächst. Also nicht ganz so eng sehen, wenn das Logo jetzt schon drauf ist und es noch nicht online steht. So, erstmal, warum überhaupt ein Hausbus oder wie fing alles an? Im Jahre 2006, 2007, mein Vater möge mich bitte korrigieren, falls ich jetzt falsche Zahlen nenne, kam mein Baba auf die Idee, wir bauen ein Gartenhaus. Dieses Objekt ist daraus geworden. Das ganze Ding sollte so eine kleine Sauna enthalten und eine kleine Sauna sollte eine Steuerung enthalten. Die zu kaufenden Steuerungen waren alle, nennen wir es suboptimal oder gar Müll. Also was machen wir? Wir können gerade so 2 Jahre mit Mikrocontrollern umgehen, knapp. Also basteln wir was mit Mikrocontrollern, eine Steuerung für eine Heizung. Gut, jetzt haben wir eine Steuerung für eine Heizung, jetzt möchten wir noch ein Licht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, Licht sollte irgendwie zentral steuerbar sein und nicht 2000 Drähte haben. Und in der Sauna wollte man ja auch sowas Tolles haben wie eine Farbtherapie. Soll heißen, man möchte buntes Licht haben. Ja, und dann kam man auch irgendwann auf die Idee, man könnte das Ganze auch noch im Außenbereich erweitern und demnach ist dieses Gartenhaus so der Prototyp für den Hausbus auf dem Haus, von wo aus geknipst wurde, geworden. Ja, mit Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung und alles. Also die Busse sind hardwaretechnisch identisch, nur die Software ist auf dem System im Gartenhaus etwas älter, noch so vor Informatikstudium und wie man wusste, wie es richtig geht. So. Also ich kann sagen, so in der Retroperspektive, Informatikstudium hilft bei so einem Bus-Programmieren massiv. Nochmal ein Dank an Professor Haug für seine tolle Vorlesung der Rechnernetze. So, jetzt Hardware. Jetzt kommen wir schon ein bisschen weiter runter. Ich habe mich damals 2006, 2007 dafür entschieden, das Ganze auf RS-485 laufen zu lassen, weil man braucht dann ein Feldbus, der auch zur Not einmal ums Haus gewickelt werden kann und noch funktionieren sollte. Also fielen so Bastellösungen wie I2C oder noch schlimmer einfach aus. CAN-Bus war damals noch relativ teuer. Wenn dann Treiber-IC in geeigneter Stückzahl zu erhalten im Bereich von 5 Euro war, macht es wenig Sinn, wenn dann nachher die Anzahl der Geräte irgendwo im Bereich von Hunderten liegt. Deswegen wurden die RS-485-Bus gewählt, der knapp 1 Euro gekostet hat und elektrisch gleich mit dem CAN-Bus ist, außer dass er die Hardware-Kollisionserkennung nicht unterstützt und man das Ganze mit Software machen muss. Aber wie man Professor Haug kennengelernt hat, Ethernet macht es seit ich weiß nicht wie vielen Jahren so. Man guckt einfach, was passiert und macht den Software zur Notreparatur. Ja. Wie man sieht, das Ganze ist keine Sterntopologie, wie man es heutzutage aus Netzwerken kennt, dass man einen Switch abzweigt. Natürlich könnte man das auch machen, dass man einen Subbus zu jedem Teilnehmer legt, aber in dem Fall ist es so eine Daisy, oder nicht ganz Daisy-Chain, aber man muss zu jedem Einzelnen hinfahren und dann von dem aus weiter, weil diese beiden Strippen, die man jetzt hier gerade sieht, die sollten möglichst kurz sein. So, die Datenblätter reden im Bereich von unter 20 Zentimetern mit der Strecke auf der Platine. Von dem her, ja, war das ein bisschen ein Problem. Gelöst habe ich es dann, indem ich gesagt habe, wir nehmen einfach Cat5e-Kabel, also ganz normales klassische Netzwerkkabel. Die haben 8 Adern, davon kann ich 2 zum Hinfahren verwenden, also hier runter, dann 2 wieder zum Weiterfahren zum nächsten. Habe noch 2 für den Rückkanal und noch welche für die Spannungsversorgung für Kleinleistungsteile. Ja, hat sich sehr gut bewährt. So, und jetzt ich gehe jetzt am Anfang erstmal durch und gucke die einzelnen Teilschaltungen vom Grundprinzip her an und dann nachher nur noch, was sich bei den anderen geändert hat, weil die sind alle sehr, sehr gleich aufgebaut, dass man nicht jedes Mal wieder dieses Risiko hat, dass die Hardware unter Umständen nicht mehr funktioniert. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, So, das Ganze sollte auch noch möglichst energieeffizient werden. Deswegen ist das Ganze in 24 Volt Gleichspannungsnetz im Haus verlegt. Alles mit extrem dicken Kabeln. Also Großstreckenverbindungen wurden mit 4 Quadrat gelegt und die restlichen mit 2 5 Quadrat Kabeln, dass möglichst wenig Leitungsverluste auftreten. Im Schaltstrang steckt dann ein großes Schaltnetzteil, Drehspannungsnetzteil mit einem Wirkungsgrad von immer besser als 93%. Demnach konnte man auf dem Platinchen schlecht irgendwelche Linearspannungsregler drauf tun, die dann von 24 Volt auf 5 Volt einen Wirkungsgrad von noch 10% haben irgendwo. Ergo wurde ein Schaltnetzteil gesucht. Den MC34063A, den man da jetzt links sieht, das Ding wurde 1973 released, ist demnach schon ein bisschen älter und erprobter. Der Preis ist dafür unglaublich schön. Der Wirkungsgrad mit 2-3% schlechter wie die heutigen kann man mit leben. Gemessen habe ich 93% Wirkungsgrad auf dem Teil. Also kann man damit leben. Dafür ist dieser IC mit knapp 30 Cent so günstig, dass man nicht drüber nachdenken muss, was Teures zu kaufen. Und die Außenbeschaltung ist mit einer Diode, einer Spule und ein bisschen Kondensatorzeugs auch sehr einfach. Das ist jetzt auf im Prinzip jeder Schaltung in diesem Bass ist dieses Teil versorgt, das von den 24 Volt, die man kennt, also auf dem Hausbass zur Verfügung hat, für die einzelnen Geräte, die alle auf 5 Volt laufen, die 5 Volt draus produziert werden.
Die Sauna elektrisch beheizt?
Ja.
Warum machst du dir Gedanken um Energieeffizienz?
Wenn die Sauna kann man auslassen, wenn dann der Strom ausgeht, aber das Licht braucht man irgendwie. Okay. Und ja, und als man dann das Ganze mit LEDs und fancy stromsparend gemacht hat, haben wir irgendwann festgestellt, man könnte ja zwei 12 Volt Autobatterien nutzen, um das Ganze Notstrom zu versorgen. Wodurch das dann halt, wenn es schön energieeffizient ist, auch mit so einer kleineren Autobatterie ein paar Stunden lang Licht liefert. Das Problem ist nämlich, wir wohnen auf so einem tollen Dorf, wo öfters mal der Strom für ein paar Stunden, manchmal auch ein paar Tage weg ist. Ja, letztes Jahr hatten wir 2 Tage Stromausfall oder 1,5 Tage Stromausfall, das war nicht ganz so lustig. Ja. Gannertshofen. So, jetzt noch ein Teil, den im Prinzip jedes der Platinchen inne hat. Es ist zum einen der Basstreiber, der Max 1487 in dem Fall jetzt. Da habe ich dann irgendwann festgestellt, dass das Signal, wenn man sich das von so einem Treiber rausholt, gibt es 2 Versionen. Das sind einmal die Hochgeschwindigkeitstreiber, die machen ungefähr ein Rechtecksignal, was so aussieht. Problem ist, wenn ich das durch 2 Kilometer Bass jage mit ein paar Teilnehmern dran, kommt bestenfalls noch sowas an. Und Problem ist, das können diese geschwindigkeitsbegrenzten Teile schwer erkennen und machen dann Fehler und verlieren ab und zu mal ein Bit. Deswegen gibt es welche, die machen so ein Signal. Das kommt dann ein ganz klein bisschen schöner schon an, gemessenerweise. Und Sie können es auch besser erkennen, wodurch der ganze Bass stabiler wird. Einzigster Nachteil, Sie können halt nur 250 Kilobaud pro Sekunde übertragen. Aber sie sind PIN-identisch, das heißt, man kann sie 1:1 austauschen, je nachdem, was man haben möchte. Baut. Schiebeoperationen pro Sekunde. Da das eine Schiebeoperation in dem Fall ein Bit darstellt, sind sie an dem Beispiel gleichbedeutend. Die großen kann man auf der Leitungslänge mit ungefähr einem M-Bit in dem Fall bis maximal 2 M-Bit übertreiben, auf kürzeren Bassen sogar 10 M-Bit, aber das bringt irgendwie nicht so viel bei dem ganzen Spaß. Der Mikrocontroller ist von Admiral aus der AVR-Serie, ein Tiny, in dem Fall der größte Tiny, den sie hatten, der 4313. Problem war, in der Sauna hatte ich noch die 2313 mit halb so viel Speicher benutzt und der wurde knapp. In der Sauna ging es noch, weil das Bassprotokoll wesentlich einfacher war. Aber im Hausbass, jetzt mit Optimierung, bin ich schon bei 3,2 Kilobyte Flash-Speicher und der Dinger hat 4 Kilobyte zur Verfügung. Man könnte natürlich noch auf Assembler-Ebene ein bisschen rausholen, aber die heutigen C-Compiler sind so gut, dass ich da nicht viel dran rauskitzeln könnte, wahrscheinlich. Von dem her Er ist geeignet für das, was er tun soll. Er hat auch noch genügend Platz, um irgendwelche kleineren Nebensteuertätigkeiten zu machen, wie einen Sensor auszulesen. Aber viel mehr kann er nicht. Aber er ist halt dafür schön günstig. Wir reden hier jetzt im 100er-Pack dann nachher von 80 Cent pro Stück. Das ist das Schöne bei den Teilen, die sind relativ günstig. Ja. Es hat auch wieder, also außer die großen Steuerteile haben alle diesen Chip drauf. So, und jetzt kommen wir auch schon zu der ersten Peripherie, die angeschlossen wurde, die LEDs. Bei uns wurden im Haus überall 5 Watt LEDs verbaut. So Deckenfluter von oben diffus runter, im Raster an die Decke gehängt. Das hat auf dem unteren Stockwerk 22 solcher Lampen bedeutet. Der Treiber, muss ich gestehen, das war so der erstbeste von der Preisliste, der einen Wirkungsgrad über 93% rausgebracht hat. Kostet auch nur 80 Cent oder 90 Cent knapp pro Stück in den Stückzahlen, was man braucht, so im 100er-Pack. Von dem her auch wieder kein großer Kostenfaktor. Leider braucht er bei den Strömen schon eine relativ große Spule. In der Kombination, wenn man diesen Widerstand hier anpasst, das ist nicht das Einzige, was man anpassen muss, um eine andere LED-Leistung anzubauen, kann man bis 10 Watt, ja, eher sogar bis 20 Watt gehen. Also die Spule kann 1 Ampere verkraften und der Boss kann 24 Volt daherliefern und das Produkt daraus wären 24. Wenn man noch die Schaltverluste abrechnet, müsste man so bei 20 Watt rauskommen. Getestet ist es mit 10 Watt und da läuft es ohne warm zu werden, also sollte es auch bei 20 noch laufen. Ja. So sieht so eine Platine aus. Das war noch eine der erstentwickelten Platinen. Zum Größenvergleich, diese lange Seite, wo jetzt hier quer liegt, ist 5 cm oder 4,95 cm lang. Also das ganze Ding ist kleiner als eine Scheckkarte. Bei den ersten war noch die Idee, man sollte noch von Hand ätzbar und lötbar sein, daher auch so gut wie keine Durchkontaktierungen, außer hier an dieser einen Stelle und da unten sind 2 Durchkontaktierungen gewesen, dass man das Ganze noch von Hand machen kann. Auch noch mit großen Bohrlöchern und allem Spaß. Und die Thermal Vias könnte man weglassen. Ich muss gestehen, ich habe von den Dingern keine einzige selber geätzt. Weil von Seed Studio, ein bisschen Schleichwerbung, weil ich finde das unglaublich toll, das Angebot. Die machen einem für ein 10er-Pack von in der Größe für $10 inklusive Versand. Im 100er-Pack sind es dann nachher nicht 100 Euro, sondern nur, glaube ich, $70, auch inklusive Versand, oder nee, ab $20 sind es, glaube ich, versandfrei. Also auf jeden Fall unglaublich günstig für Platinenfertigung, samt Druck und zweiseitig. Von dem her wurde bei den nächsten Platinen dann irgendwie darauf verzichtet, dass man selber ätzen kann. So sieht so ein Teil aus. Ja, der Beamer ist jetzt ein bisschen dunkel. Kann man irgendwie... Ich glaube, jetzt kann man es besser erkennen. Also man sieht auch noch diese 3 Funktionseinheiten. Da oben der Step-Down-Wandler. Auf der Seite die LED-Treiber. Und wie man sieht, dieser LED-Treiber-Chip ist gerade mal so 1 auf 2 mm groß. Der Mikrocontroller, den wir vorher gesehen haben, und der RS-485-Treiber. Und viel Platz. So, von den Dingern wurden auf dem unteren Stockwerk 22 Stück verbaut, plus 2 in 10-Watt-Version für die NE4, in 10-Watt-Version für die Terrassenbeleuchtung, die sind so Strahler, und nochmal 2 in noch unbekannter Leistungsgröße für Beleuchtung über Tischen. Von der Unterseite, wie man sieht, es ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass man zur Not eine Drahtbrücke hinmachen kann, anstatt zweiseitig zu ätzen. Unter der Domain soll es irgendwann mal alles online stehen. Und wie man sieht, ist alles unter der Creative Commons, in einer nicht kommerziellen Version namentlich zu nennen. Und das Ganze soll unter der gleichen Lizenz weitervertrieben werden. Von dem her genau das, was die OSHW fordert. Das sind diese LEDs, die verbaut wurden. Ich muss gestehen, das ist jetzt nur die von dem oberen Stockwerk, wo auch nochmal, keine Ahnung, wie viel waren es oben? Auch nochmal ungefähr 20 verbaut wurden. Im unteren Stockwerk, die sind eine Version älter, leider nicht ganz so hübsch. Also der Kühlkörper ist von hinten nicht mehr ganz so hübsch und von vorne ist es statt Glas Plastik, aber man sieht es nicht arg. So sieht es dann von vorne aus und davon hängen die im Raster von ungefähr 1,5 Metern in der Decke. Macht ein unglaublich gutes diffuses Licht, ohne dass man 1000 Schatten hat, dadurch, dass das alles hier mit der Glasscheibe diffusiert wird. 3 LEDs stecken drin, das Ganze in warm weiß. Im unteren Stockwerk ist es noch so halb warmweiß. Das wird aber auch irgendwann geändert. Ja. Und um ein komplettes Stockwerk zu beleuchten, sind ungefähr 110 Watt notwendig auf heller Leuchtenstärke, dass man lesen kann. So, jetzt gibt es noch die Schaltereinheiten, weil das Ganze sollte die alte Elektroinstallation zu großen Teilen ersetzen. Von dem her mussten die ganz normalen Schalter, das heißt diese, was man überall sieht, keine Ahnung, an irgendwelchen, neben welchen Türen, ersetzt werden. Das ist natürlich toll, dass man gar nichts erkennen kann, aber deswegen habe ich vorher die einzelnen Blöcke groß gemacht. Man sieht hier wieder den Schaltnetzteil, der Treiber. Das ist ein einzelnes Relais, was über ein MOSFET angesteuert wird, weil meine Mom hat sich gewünscht, sie möchte gerne den Weihnachtsbaum über dieses ganze System schalten können, der draußen steht. Und dann habe ich gesagt, okay, man kann einfach ein Relais optional drauflöten und ansteuern. Der hat auch einen Befehl integriert, dass das Relais geschaltet werden kann. Und demnach ist jede Steckdose, wo man das Relais bestückt hat und auch angeschlossen hat, demnach über einen Bus zeitgesteuert irgendwann schaltbar. Mikrocontroller hatte genügend Platz für 8 Eingänge, das heißt, man kann 8 einzelne Taster, das heißt 4 solche, so ein Feld ungefähr auslesen. Ja. Platine sieht jetzt so aus, ist jetzt 5x5 cm, passt exakt in eine Unterputzdose rein, von der Größe her, also sie liegt genau rein. Was man sehen kann, ich habe den Fehler gemacht, ich habe es doppelseitig bestückt, weil es einfach nicht genügend Platz war mit Einhaltung der Abstandsmaße nach der DIN-Norm für Netzspannung. Leider, ja, dadurch führt es dazu, dass wenn man viele davon produziert und doppelseitig bestücken muss in SMD, macht es keinen Spaß. Aber, was sieht man? Hier die Anschlüsse für die Schalter, da gehört noch so ein Vago-Klotz drauf oder man lötet direkt auf. Der Anschluss an den Bass, der Anschluss an die 24 Volt und das besagte Relais, nebst hier den 2 Klemmpunkten. Das Relais, ich glaube, ich habe eine 10 Ampere Version genommen. Oder 16, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube eher 16. Müsste ich nachgucken. Ja, also die Traces sind leider nicht dafür ausgelegt. Also bei einem 20 Grad Step kann man 10 Ampere drüber jagen. Dann werden die Dinger 20 Grad wärmer und ja, mehr darf man ja auch nicht. Also größer wie 20 Delta darf man nicht gehen. So sieht so ein Ding aus, jetzt hier mit angelöteten Kabeln für den Bass, dass man es schneller anklipsen kann. Also wir haben es überall so gemacht, wir haben einfach den Bass raushängen lassen aus der Decke und dann mit Vago-Klemmen einfach nur schnell angeklemmt, weil unter der Decke hängt, ist es unschön zu löten. Ja. Von der Unterseite, was man auch sehen kann, die verwendete Spule ist an der Stelle ein bisschen fragil. Das heißt, da bricht der Ferrit leicht ab. Aber die Messung hat ergeben, das bringt nicht mal ein 0,5% an Verlust von der Effizienz. Also kann man auch damit leben, wenn es so ein Ding mal abbricht. Unglücklicherweise für die Fotos hatte ich hauptsächlich Sachen, die ich noch nicht verbaut hatte. Demnach alle die, wo aussortiert wurden, weil so ein Ding abgebrochen ist. Ja. In solchen Stückzahlen wurde das dann Ganze dann produziert. Im ersten Durchlauf waren es 20 Schaltereinheiten, die ich so gelötet habe. Im selbstgebauten Lötofen. Das ist relativ einfach. Einfach so ein Pizzaofen, die Steuerung rausrupfen, bisschen isolieren und dann kann man das super löten. Gibt es tolle Anleitungen, selbst bei der Elektro dazu. Eine Regelung wäre nicht schlecht. Ich mache es zurzeit von Hand mit einem Thermometer. Was auch noch eine super Sache ist, für Leute, die schon mal SMD gelötet haben, sogenannte Stencils. Das sind also im Prinzip nichts anderes wie eine Druckform für Lötpaste. Die kann man sich ganz einfach mit dem Skalpell, also man nimmt eine Overhead-Folie, druckt dann mit dem Laserdrucker ganz einfach die Pads nur aus, schneidet die mit dem Skalpell kurz aus, das geht ruckzuck, also so ein Stencil dauert keine 10 Minuten. Und dann kann man den einfach auflegen, mit dem Rakel das Lötpaste aufziehen und dann ist das Ganze relativ schnell bestückt. Also für so einen Vorgang braucht man ungefähr 2 Stunden, um sowas zu bestücken, den ganzen Haufen, trotz doppelseitiger Bestückung. Wenn einem liebe Eltern dabei helfen, indem sie die Teile vorher in ein Döschen reinsetzen, während man schon die letzten bestückt. Ja. Stencils kriegt man auch bei etlichen Versendern extra dazu. So, dann kamen irgendwann die neuen Fenster mit neuen Rollläden und ja, die Rollladenmotoren sollten, oder die Rollläden sollten mit Motoren betrieben werden, das könnte man ja auch über den Bass lösen. Kurzum, man nimmt zwei kleine Relais, die jeweils ungefähr 4 Ampere können. Die Motoren brauchen 1 Ampere, also haben wir auch noch genügend Sicherheit drin. Einen für rauf, einen für runter. Eigentlich sollten Schaltungen für Rollläden sich gegenseitig sperren, aber da man eine Software hat, kann man das auch in Software erledigen. Einzigste, was mir an der Platine leider nicht, oder was ich vergessen habe, ist hier den Beschriftungsdruck rauf und runter zu beschriften. In der Version, die ich irgendwann online stelle, kommt dann natürlich noch im Silkscreen oben die Beschriftung drauf. Und wie man wieder sieht, ist es wieder der gleiche Grundriss wie der andere, auch zu großen Teilen immer gleiche Funktionseinheiten, also da wurden noch nicht mal die Bauteile groß verschoben, weil es funktioniert. Jetzt von unten, wie man sieht, ist wieder das gleiche Problem an der Spule aufgetreten, sie brechen halt einfach ab. Ja, die Traces wurden alle daraus berechnet, dass sie diese 4 Ampere können, bei in dem Fall sogar 10 Grad nur Differenz an Temperatur. Von dem her sollte das selbst die größten Rollleitenmotoren treiben können. Also es wurde geguckt, die größten, was wir bei unserem Hersteller finden konnten, waren nur mit 1,5 Ampere zu betreiben. Also von dem her ist da noch Reserve für einiges mehr. So, ja, jetzt war ein neues Fenster, neue Isolierung und neues Licht im Haus und irgendwann hat man festgestellt, ja, die Luft sollte vielleicht auch noch überwacht werden. Von dem her, ja, schnell noch, kurz eine Stunde bevor es zum Platinenfertiger wieder eine neue Batch raus musste, habe ich noch schnell eine Sensorplattform, habe ich es genannt, zusammengeklickt. Das heißt, das Weiße, was man hier sieht, dieses große Teil, ist ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Links ist nur ein Temperatursensor und auf der Unterseite ist noch mehr Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Das ist jetzt einfach mal alles bestückt und sind so für die wichtigsten 10 Sensoren, die man irgendwo kaufen kann, die Anschlüsse vorhanden. Hier sieht man noch einen, der ist nicht bestückt und da unten auch noch für freie Verkabelung zu One-Wire-Sensoren von Maxims ist, glaube ich, das Protokoll, dass man frei alles anschließen könnte. Ja, der ist jetzt noch nicht in den Bus selber integriert, also noch nicht im Haus versteckt. Die Software schreibe ich gerade noch dran. Also das ist noch so ein bisschen ein Ausblick, wo ich gerade bin. So, und dann gibt es noch die RGB-Treiber fürs Haus, weil es gibt so ein paar Stellen, es gibt diese RGB-Stripes, die hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Das sind so Lichterketten auf LED in so flacher Form, die man irgendwo hinkleben kann. Die Dinger gibt es meterweise. Kann man relativ einfach ansteuern, da sie selber per 12 Volt, also wenn man 12 Volt an so eine LED-Kette anlegt, dann leuchtet es. Deswegen muss man im Prinzip nur mit einer Pulsweitenmodulation in MOSFET schalten und das Ding kann man die Farbe einstellen. Leider ist das ganze Ding 12 Volt Technik und die 24 Volt für LKWs sind unglaublich teuer. Von dem her ist es günstiger, man nimmt so ein kleines China-Schaltnetzteil, das 3 Ampere ungefähr kann und genauso viel Dollar kostet und regelt das ganze Ding auf 12 Volt runter. Da wir einen Schaltregler genommen haben, um die Elektronik zu versorgen, macht es dem komplett nichts aus. Alles ab 7,5 Volt bis rauf zu 30 Volt verträgt das Ding und macht für den Mikrocontroller das, was er daraus braucht. Einzigste limitierende Faktor ist immer die LED-Flussspannung, die man beachten muss, wobei da der Treiber keine 2 Volt frisst. Von dem her, wenn die LED 10 Volt braucht, kann man das auch im Campingwagen verwenden, was auf diese 5 Watt LEDs zutrifft. Das heißt, das ganze Zeug wäre sogar Caravan geeignet. Stimmt. Also in der Sauna haben wir es gemacht. Achso, ja, die Frage war, da die LEDs fertigungsbedingt, toleranzbedingt unterschiedlich hell sind, ist es unglaublich schwer, weiß zu mischen. Ja, in der Sauna habe ich die großen RGB-LEDs verbaut, in 10 Watt-Versionen. Es geht, mit Software-Tweaken geht es, dass man es halbwegs weiß hinbekommt, sieht immer irgendwie in irgendeiner stichige Richtung aus. Lustigerweise ist es dann auch noch temperaturabhängig, das heißt, am Anfang ist eine andere Temperatur wie später. Ich glaube, bei uns ist es am Anfang grün und wird dann gelb. Ja, natürlich könnt. Das Problem ist, diese Regelung ist unglaublich aufwendig, da das Ganze auch noch altert. Also den Weißpunkt mit sowas zu erreichen, ist schwierig. Aber diese RGB-Stripes sind hauptsächlich dafür da, um bei uns so einen Sturz bunt zu beleuchten und ein paar Schränke bunt zu beleuchten. Oder in einem Gelb-Weiß, was dann sowieso ein bisschen farbtoleranter wird. Die Platine dafür existiert auch schon, ist nur noch nicht bestückt, weil das ganze Zeug ist noch nicht so alt. Das ist alles dieses Semester noch passiert sogar. Ja. Also man sieht wieder die klassischen Funktionsblöcke. Jetzt wurde sogar versucht, möglichst wenig auf die zweite Seite zu packen. Das sind also nur noch drei große Transistoren, MOSFETs in dem Fall. Und ein Widerstand, das kann man auch von Hand löten und muss nicht extra ein Stencil machen und muss nicht ein zweites Mal in den Backofen, was das Ganze schwierig macht. Ja. So. Jetzt kommt der Teil, der gar nicht zu erkennen ist. Wenn du mir sagst, wie? Plus? Auch in der... So, jetzt machen wir es halt direkt live im... Ohne Maus ist es ein bisschen schwierig. Bei uns gibt es so ein paar Schalter, wo man das Kabel unglaublich schwierig austauschen kann, weil man kann nicht einfach das alte Kabel weiterverwenden. Von dem her wurde gesagt, bei uns ist im Haus ist alles immer in den Schaltschrank gefahren worden und bis jetzt auf Stromschutzschaltern... markentechnisch heißen die Dinger, glaube ich, El Taco. Das heißt, ein Schalter schaltet ein Relais, ein selbsthaltendes Relais, was dann wiederum die Lampe schaltet. Das ganze System soll ersetzt werden oder wird ersetzt. Die Schaltung existiert schon, Platine auch. Indem ich ganz einfach das Schaltersignal netzspannungsseitig hier abgreife, durch einen Optokoppler jage, um das ganze galvanisch vom System zu trennen und dann auslese. Ich glaube, weiter unten ist es sinnvoller. Genau, da der gleiche Mikrocontroller verwendet werden sollte, muss ein Schieberegister her als Eingangserweiterung. Dadurch kriege ich über einen SPI-Bus 8 Eingänge und der hat auch nochmal 8 Ausgänge auf dem zweiten IC, ohne dass ich einen anderen Mikrocontroller mit anderer Software oder groß anderer Software brauche. Diese beiden, in dem Fall R40, R41, sind optionale. Insgesamt 360 Kiloohm als Last auf dem Schalter, das das Problem ist, wenn man so eine Leitung hochohmig abtastet, ohne dass hinten Strom verbraucht wird, durch parasitäre Einkopplungen aufs Kabel kriegt man eine Spannung hin, die das LED leuchten lassen können. Und von dem her, wenn das auftritt an Kabeln, kann man diese zwei Widerstände drauflöten. Die brauchen dann ganz, ganz wenig Strom, aber eben genügend, dass das LED nicht leuchtet, wenn so solche Einkopplungen da sind. Das Ganze hinten ist ein RC-Glied, dass man nicht die Spikes hat von der Netzspannung, nachdem das durch den Optokoppler durchgegangen ist, sondern ein angenehmes Rechtecksignal, was der Mikrocontroller brauchen kann. Oder in dem Fall noch nicht mal ein Rechtecksignal, bei dem Zeitgröße sollte das eigentlich ein durchgehendes 1 oder 0 Signal sein. Ja. Zweite Teil dieser Stromschutzschalter ist natürlich die Relais. Also auch wieder einfach nur ein Schieberegister hier links dran, ein Verstärker, dass die Relais getrieben werden können und 8 Relais. Ich glaube, jetzt kann ich auch wieder auf die Präsentation gehen. Genau. Man kann es genügend erkennen, dass man sieht, was es ist. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, 8 Schalteingänge zu lesen, statt 8 El Taco-Eingänge und 8 Relais im größten Fall zu schalten. So sieht die Platine dann dazu aus. Links oben dieses ganze Zeug ist der Netzspannungseingang. Hier rechts oben ist der Netzspannungsausgang. Die Relais kann jedes 6 Ampere schalten, im Maximum bei Netzspannung. Die Traces sind doppelseitig mit Verzinnung ausgeführt. Demnach können sie 16 Ampere maximal halten, aber das ist dann schon arg kritisch. Von dem her sollte man bei 10 Ampere bleiben. Da aber dadurch sowieso nur ein paar Glühlampen in irgendwelchen verwinkelten Ecken geschaltet werden, sollte das kein Problem darstellen. Muss halt dementsprechend abgesichert werden. So, das ist nochmal die Unterseite. Wie man sieht, ist das Ganze, demnach, dass Platz da war, das ganze Ding ist 10 x 10 cm groß. Passt in ein Hutschienengehäuse rein. Und da Platz da war, war es nicht notwendig, allzu viel auf der Unterseite zu tun. Das ist so ein Gehäuse, da passt so eine Platine dann bestückt mit Klemmlöcken direkt rein. Dadurch hat man auf der Oberseite die Möglichkeit, die Netzspannung anzuschließen und unten die vier Anschlüsse vom Hausbus, das heißt die 24 Volt und die RS-485 Signal. Ja. Soweit jetzt die Folien. Ich wollte es, da ich festgestellt habe, dass das tatsächlich mit den Grafiken unglaublich unschön wird, habe ich die Folien, so weit wie sie jetzt sind, einfach mal auf diese Domain hochgestellt. Wir können die bestimmt auch im CCC-Page irgendwie verlinken. Und den Rest wollte ich euch am liebsten im Schaltplan zeigen. Ich mache jetzt nur gerade das Licht wieder an.
Wofür brauchst du den Stromstoßschalter?
Problem ist, wir haben einige Ecken, die nicht mit dem Bus verkabelt werden können. Das heißt, Lampen, wo ich nicht mit dem Buskabel hinkomme, weil die Leerrohre nicht mehr zugänglich sind, dadurch irgendwelche Bohrarbeiten oder so eingedrückt wurden. Oder dass die Schalter auch das gleiche Problem sind. Das heißt, ich muss die alte Elektroinstallation weiterverwenden, möchte aber das Ganze gerne ins 21. Jahrhundert holen und diese Schalter weiterverwenden und auch die Lampen. Gerade im Treppenhaus war das Problem. Es gibt Schalter, die sollen tatsächlich den Bass schalten, aber sind nur per alter Verkabelung erreichbar. Von dem her werden die über so einen Stromstoßschalter Ersatzschaltung ausgelesen. Und es gibt auch diese paar Lampen, wo ich nicht hinkomme, kann ich damit schalten. Dadurch habe ich da die Möglichkeit, oder auch gerade, es war auch immer ein bisschen so eine Idee, was zu machen, was nicht nur für mich passt, sondern so ein bisschen modular für andere passt. Und wenn man sagt, man möchte das Ganze gerne digital, was weiß ich, vom iPad aus steuern, was auch geplant ist irgendwann, dass man sagen kann, okay, ich nehme einfach meine Stromstoßschalter, die ich damals verbaut habe, irgendwann in den 90ern und dachte, das System ist super und habe jetzt heute festgestellt, es wäre doch schön, digital zu sein, kann man einfach Stromstoßschalter raustun, Dinge reintun und dann hast du digitalisiertes System mit Minimum oder mit relativ kleinem Aufwand, weil du einfach nur ein paar Stromstoßschalter auf einer Schiene ersetzen musst. Problem wird wahrscheinlich eher sein, dass es irgendein VDE-Meister bei selbstgebauter Elektronik abnehmen muss. Ja.
Wenn du das selbst betreibst, stelle das nicht so ein großes Problem dar. Aber noch eine Frage zu den Stromstoßschaltern.
Ja.
Meistens werden die ja in Sternform aufgebaut. Jetzt würde ich direkt die Leitung abtrennen können, wenn ihr das von einer zentralen Stelle aus habt und mit einer anderen niedrigeren Spannung treiben können?
Ja, haben wir probiert. Im Gartenhaus haben wir das gemacht. Da haben wir gesagt, okay, wir schließen Schalter klassisch an, aber betreiben ihn nur mit Niederspannung. Problem ist, wir haben ihn dann mit 5 Volt betrieben und 5 Volt und 10 Meter Kabel. Es ist nicht das Problem, dass die Spannung zu niedrig ist. Das Problem ist, das Ding hat ein so großes RC-Glied, dass der Mikrocontroller hinten drin so ein bisschen randommäßig schaltet. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie Windows zu bedienen. Man drückt und dann passiert irgendwann was. Das nächste Problem in der Sauna war, der Mikrocontroller, der das Ganze regelt, ist irgendwo so bei 90% CPU-Last und demnach ist der Schalter so ein bisschen untergeordnet. Ich weiß, User-Interaktion sollte hochpriorisiert sein, aber das ging einfach nicht mehr. Das war nicht mehr genügend für übrig. Und von dem her haben wir gesagt, wir benutzen jetzt lieber 220 Volt, wo schnell zu schalten ist. Und ich habe es auch getestet. Also die Schaltung ist schon getestet und sie funktioniert auch sehr, sehr schnell und ohne das Problem, dass ich lange warten muss, bis ein Schalter reagiert.
Und wenn das auch auf 24 Volt gesetzt
ist? Dann bräuchte ich aber auch wieder eine Spannungsumsetzung auf den Mikrocontroller. Und ja, und das Problem ist, ein Teil von diesen Schaltern wurde, wenn Spannung hingeführt wurde auf der Phase, muss ja das über den Schalter geschaltet werden. Und die Hinführung wurde dann meistens auch für die Steckdose verwendet, womit die Steckdose totfallen würde. Also ich habe auch solche mal umgebaut auf LED, aber das ist eine Arbeit von Riesenaufwand und macht keinen Sinn. Und vor allem ist es so halt für Leute, die gerade so eine ältere Installation aus den 90ern umsetzen wollen, mit sowas relativ einfach möglich. Ich brauche jetzt so kurz eine Maus, weil mit Touchpad funktioniert das nicht richtig, das CAD-Programm. Ach ja, hier jetzt noch die Stromschussschalter, wie sie ins Gehäuse reinpassen, also wie man sieht. Die obere Reihe ist mit ihren 20 Anschlüssen, wobei einer für den N-Leiter bei den Schaltern und einer für die Phase bei den Relais noch zusätzlich zukommt, ausgelastet. Unten sieht man nur die 4 Anschlüsse. Ja. Es gibt dann noch einen Controller. Der ist der falsche. Ja. Ja. Das ist das Teil, was demnächst irgendwann in Kupfer gegossen werden soll. Es muss noch ein paar Sachen simuliert werden, aber prinzipiell ist das Ziel, wie schon gesagt, die Notstromversorgung mit 24 Volt hinzubekommen mit zwei Bleibatterien. Es sind zwei Schaltnetzteile verbaut, eins einphasig, dass man es zur Not, wenn irgendwie arg schlimm ist, bei uns wieder mal wochenlang kein Strom sein sollte, zur Not mit irgendeinem Generator einen einphasigen relativ einfach betreiben kann. Das zweite dreiphasige ist standardgemäß dran, aber die Leistung ist so, das ganze Teil wird also das ganze Ding hier, was man sieht, dient der Stromüberwachung vom System. Das heißt, ich kann messen, wie viel Strom ich aktuell brauche, wie viel Spannung anlegt und demnach kann ich auch die Leistung ausrechnen. Zusätzlich kann ich hergehen und sagen, ich habe jetzt plötzlich mehr als die 240 Watt, was mir mein eines Netzteil liefert, also kann ich umschalten auf ein zweites Netzteil, wodurch dann zweimal die 10 Ampere zur Verfügung habe, die die Netzteile liefern. Und zum Dritten, ich kann erkennen, ich bin jetzt in dem Zustand, meine Netzspannung fehlt. Ich kann auf Batterie umschalten. Das sind hier die drei Stufen für die drei Möglichkeiten. Das ganze Ding lädt auch gleichzeitig die Batterien. Problem ist, 24 Volt, also 2x12 Volt zu laden, braucht 48,4 Volt, um es ordentlich zu laden zu können. Was sage ich denn? 28,4 Volt, um es ordentlich laden zu können. Deswegen werden die Batterien zum Laden parallel geschaltet, wodurch ich sie mit einem einfachen Step-Down-Wandler, das müsste der hier sein, laden kann. Sie in unregelmäßigen Zeitabständen, dass sie nicht altern, über einen Widerstand, hier ist das, wenn ich es richtig sehe, kurzschließen kann, indem man das Ding ein paar Millisekunden kurzschließt und einen gigantischen Stromimpuls durch einen Widerstand jagt. Altern Bleiakkus massiv weniger und können auch wiederbelebt werden. Gleichzeitig dient das ganze Ding zur Überwachung, das heißt, ich weiß, was passiert auf dem Bus, oder nicht auf dem Bus, sondern auf dem Stromteil. Das meldet es dann alles, aber das ist noch nur ein Schaltplan und noch kein Kupfer.
Welche Ladeelektronik brauchst du, wenn sie Späße haben, wie Innenwiderstandsmessungen und...
Die Frage war, ob wenn ich eine Ladeschaltung mache, sowas wie Innenwiderstandsmessung haben möchte. Ich muss gestehen, das ist hier so ein fancy IC von Linear Technology. Der kümmert sich um sehr vieles, außer eben um diese Schockentladung. Von dem her, der ist dazu gedacht, um sowas genau auf ewig zu betreiben für irgendwelche USV-Anlagen. Von dem her hatte ich mir da weniger Gedanken drum gemacht, um mich um sowas zu kümmern. Da oben noch Referenzspannungserzeugung, die schön sauber sein soll. Dass die Messungen alle relativ präzise sind. Ansonsten ist da nichts besonders Großartiges. Was gibt es noch? Genau, auf dem Bus, also auf dem eigentlichen neuen Bus gibt es jetzt nicht viel. Auf dem alten gibt es noch ein paar Sachen, die man auch verwenden kann. Die RGB-Lichter sind... Also wie schon gesagt, da wurden also 10 Watt RGB-LEDs verwendet. Dieser schöne Treiber hier drüben, auch wieder von Linear Technology. Also an der Stelle möchte ich mich unglaublich bei Linear Technology bedanken. Also gerade diese Spezial-ICs für die RGB-LEDs dieser großen Sorte und dieser Lader-IC für die Bleibatterien wurden von denen gesampelt. Ist relativ nett, denen schreibt man einfach auf der Homepage, wofür man es haben möchte und da kriegt man dann per Tage per Post. Daher kann man sich auch hier so 10 Euro ICs ohne Probleme mal leisten. Die Leute hoffen einfach drauf, dass sie dann irgendwelche verkaufen, wenn das Leute nachbauen oder wenn ich es in Stückzahlen produzieren sollte. Wie man sieht, ist auch wieder alles in Schaltnetzteiltechnik ausgebaut. Bei den RGB-LEDs bin ich sogar bei fast 97% Wirkungsgrad angekommen. Ja, die neuesten Regelungs-ICs machen das echt super. Das Ganze ist 4000 zu 1 dimmbar, jeder einzelne Kanal. Das heißt, man kann auch ordentlich Farbdarstellungen betreiben. Wer das mal gesehen hat, wenn kein Tageslicht mehr reinfällt, nachts in der Sauna, wenn man da plötzlich pinkes Licht macht oder grün ist, das fühlt sich echt komisch an, weil dann alles anders wirkt. Da wirken Abstände anders, plötzlich sehen alle Farben anders aus, wenn man es nur mit einer Grundfarbe bestrahlt gerade. Es hat direkt, also man kriegt komische Gefühle im Kopf, wenn die Farben nicht mehr passen. Ja, es macht tatsächlich, also es gibt ein paar Farben, die wirken sehr unangenehm, andere wirken sehr einschläfernd, das ist sehr lustig zu beobachten. Und wie man sieht, hier noch alles für Handätzen und Handbestücken gedacht, rund, genauso groß wie ein Kühlkörper. Die sitzen dann hinten auf den großen Kühlkörpern drauf. Ja, ansonsten technisch, bis auf dass da noch der kleine IC verwendet wurde, der aber auch Peter-Pin gleich mit dem großen ist, 1:1 ist dasselbe. Da gab es dann auch noch 10 Watt LEDs. Genau. Dieser Treiber hier, der kann noch viel mehr. Der kann LEDs treiben, wie er will. Er selber verträgt 40 Volt Spannungsversorgung. Schalten kann er LEDs bis 70 Volt. Und der einzigste limitierende Faktor ist die Größe vom MOSFET, den man eben treiben kann. Und da gibt es MOSFETs, der kann man locker im Bereich von 500 Watt die LEDs nachher betreiben bei den Leistungsdaten. Auch wieder bei linear gesampled, die 3 Stück, die ich gebraucht habe. Ich betreibe sie nur mit 1,3 Ampere und demnach 20 Watt LEDs in der Sauna. Weil genau dieses Weißproblem, was vorher angesprochen wurde, da war, haben wir einfach noch weiße LEDs verbaut, wodurch das Weiß schöner wird und im Außenbereich der Pool ist dann auch nur weiß, oder das Tauchbäckchen ist auch nur weiß beleuchtet, aus Größengründen. Das kann man jetzt auch sehen, wenn man sich die Platine anguckt. Es hat vielleicht vorher irgendjemanden gewundert, warum diese Platine so einen kleinen Ausschnitt hinten hat. Das ist noch so ein uralt Grund, dadurch, dass die Lampe im Pool ein gedrehtes Metallteil ist, wo das Ding reinpassen musste. Die Innenmaße, wo es reinpassen musste, sieht man außen, so wie so eine alte Röhre sieht das aus. Da sollte das reinpassen, hier vorne sollte die LED sitzen und eine Glasscheibe ist ungefähr da, wo der Strich ist. Und diese Platinenform wurde für die LEDs selbst in der dritten Generation jetzt im Haus weiterbehalten, dass sie zur Not in den Pool reinpassen könnten. Es stört auch nicht, weil die Platinen genauso klein sind wie die anderen, von dem her war es machbar. Wie man auch noch sieht, ist noch ein bisschen ein anderer Treiber, hier ein bisschen anderer Mikrocontroller-Gehäuse verwendet. Das wurde alles ein bisschen optimiert, dass es besser wurde.
Wie lange ist die Lebensdauer des Mikrocontrollers auf der Platine, wenn du nicht Bescheid ist, aber nicht dort programmierst?
Sie versprechen knapp 100 Jahre. Ich mache mir eher Sorgen, dass irgendwie der Elko am Eingang austrocknet in 20 Jahren oder die LED-Treiber, wo mehr Strom drüber geht, irgendwann das Silizium durchbrennt. Also beim Mikrocontroller und dem Flash-Speicher mache ich mir weniger Gedanken. Vor allem habe ich ja noch die Programmer und ich hoffe, die habe ich auch noch in 10 Jahren irgendwo rumfliegen, dass ich die neu programmieren kann. Und sagen wir so, wenn der Mikrocontroller irgendwann die Daten vergessen haben sollte, dann ist sowieso Zeit, mal drüber nachzudenken, ob vielleicht neuere LED-Technik auf dem Markt ist.
Die Software
ist schon so, also es fehlt halt noch das Online-Stellen, aber es müsste sogar bei GitHub schon irgendwo rumfummeln, das Zeug. Ja, in dem Hausbus ist jetzt nicht mehr ganz so viel Neues drin gewesen. Was ich jetzt noch kurz zeigen wollte, ist das Protokoll, was ich spreche, weil da ist auch noch ein bisschen Hirnschmalz reingeflossen.
Wie viele Geräte kann man denn an den Bus hängen?
Das hängt von dem Treiber ab und von RS485. Die Treiber, die ich verwendet habe, sind Low-Power-Treiber. Das heißt, ich kann 128 Bass-Teilnehmer an einem Subbus treiben. Ein Subbus ist relativ einfach. Ich mache einfach einen zweiten Zweig von dem Treiber weg und die Treiber packe ich einfach auf Mikrocontroller-Ebene zusammen, womit ich Subbusse habe. Und jetzt hängen zurzeit 22 Lampen plus 7 Schalter dran und es ist noch ohne Probleme möglich, außer dass ich noch einen kleinen Fehler in der Software habe, wodurch ab und zu ein paar Signale noch nicht richtig ankommen. Also mit 100 an einem Subbus sollte auf jeden Fall machbar sein. Es gibt auch die Treiber, die sind weniger störempfindlich, dafür brauchen sie ein bisschen mehr Strom. Die können dann 32 und es gibt noch welche, die sind ursprünglich in der Definition, das sind dann nur 16 Geräte an einem Subbus. Aber gerade diese Treiber mit 128, das ist schon eine größere Installation, die man dann an einem Draht hängen hat. Ich kann das ja vom Zentralstern aus beliebig weit machen. Also das ist tatsächlich nachher nur eine... Wenn ich Verstärker... Ich hänge die nachher parallel. Also wenn man sich das anguckt, also ich habe... So sieht es jetzt zurzeit aus. Und ich kann jetzt einfach hergehen, mache hier einen zweiten Treiber her. Und hänge die hier dann einfach hart parallel hin. Das Problem an der Stelle, wenn Kollisionen auftreten, kann es zu ungünstigen Zuständen vom Stromfluss her kommen. Das heißt, hier sollte man noch Strombegrenzungswiderstände reintun. Oder man nimmt einfach einen zweiten seriellen Controller, weil so ein Mikrocontroller denn heute hat mehr als eine serielle Ader. Aber wenn man das hier mit geeigneten Treibern macht, kann man im Prinzip unendlich viele parallel oder sehr, sehr viele parallel hängen.
Und in den Rohren hast du jetzt halt ein Stromkabel mit 24 Volt und dann ein Ethernet-Kabel daneben.
Genau.
Und sonst
auf dem Ethernet-Kabel ist ein Pair, also das grüne Pair habe ich immer benutzt, um auf dem Rückweg zu fahren. Das heißt, das grüne Pair fährt, wenn ich hier mein...
Ist der Bus unidirektional, oder?
Nee, ist er nicht. Ja, aber ich kann nicht gleichzeitig senden. Also ich kann entweder senden oder empfangen, aber das kann ich umschalten. Da gibt es noch eine dritte Steuerleitung an den Treiber, wo man den umschalten kann zwischen Sprechen und Hören. Und wenn ich hier meine Knoten habe, die ich irgendwo habe, gehe ich mit der grünen Leitung hier rein. Die gelbe ist dann jeweils durchgeschleift als Rückkanal, dass ich dann im Schaltschrank wieder einen Stern aufmachen kann. Von der gelben, also wenn ich hier grün habe und hier ist, glaube ich, orange, genau, dann kann ich hier im Schaltschrank einfach einen Knoten machen auf grün und kann dann wieder zu den Knoten fahren und muss dann nicht alles tatsächlich in eine Reihe packen, sondern kann auf diese Art und Weise im Schaltschrank eine Art Stern machen, wo dann aber logisch immer noch eine Kette ist. Die 24 Volt wurden unabhängig, also die beiden Pärchen sind für Hin- und Rückleitungen, die blauen und braunen sind jeweils zwei Drähte, für Niederleistung 24 Volt Versorgung, für irgendwelche Sensoren oder so, dass ich da nicht mit der großen Leitung hinfahren muss, verlegt. Das heißt auch die ganzen Taster, da liegt einfach nur dieses Netzwerkkabel hin, wo dann auch genügend Bums drüber geht, über das Netzwerkkabel, um die zu treiben, die paar Milliampere gehen ohne Probleme über so ein Kabel drüber. Noch ein Vorteil von den Schaltnetzteilen, weil die konstant Leistung abgeben, nehmen sie auch konstant Leistung auf. Das heißt, wenn ich nur ein paar Milliampere auf der einen Seite brauche, ist es dann halt das Verhältnis von 5 zu 24 Volt, was ich dann noch weniger auf der Eingangsseite brauche, minus die Verlustleistung. Die 24 Volt in 2,5 Quadrat Kabeln wurden zum Teil sternförmig, zum Teil also immer so, wie es gerade am besten gepasst hat und möglichst wenig Kabellänge zum nächsten Zentralpunkt liegt, verwendet. Dadurch habe ich wenig Spannungsabfall im Kabel, dadurch wenig Verlust und dadurch hohe Effizienz. So, und jetzt noch ganz kurz, wie es softwaremäßig abläuft. So, Wie man sieht, ich fahre den ganzen Bass zurzeit mit 115.000 Baud oder auch 14,4 Kilo Baud. Die restlichen Werte sind weniger interessant. Das ganze Protokoll baut auf dem sogenannten SNAP-Protokoll auf oder auch Scalable Node Access Protocol. Das ist ein extra für genau solche kleinen anzuschließenden Knoten entwickeltes Netzwerkprotokoll. Es gibt sogar Anwendungen, da wird es über TCP gejagt. Einfach mal SNAP und Scalable Node Access Protocol eingeben, da gibt es ein Paper zu. Das ganze Ding ist offengelegt. Allerdings sind die C-Implementierungen, die man bis jetzt im Internet gefunden hat, auf denen ich auch aufbaue, nicht ganz vollständig implementiert. Das sieht man auch gleich hier, dass es noch ein paar Stellen gibt, wo so Sachen not implemented sind. Wie zum Beispiel, dass das Ganze in eine State Machine gepackt wurde, die die Fehlerkorrektur übernimmt. Also die haben einfach nur gesagt, Fehler wird erkannt, okay, schmeißen das Paket weg, hoffen darauf, dass der Sender nochmal kommt. Und ich habe das Ganze zu einem Stop-Wait-Protokoll ausgebaut. Das heißt, ich schicke ein ACK oder ein NACK, also ein Acknowledgement, wenn ich verstanden habe, dass ich es bin, und nicht ein Not-Acknowledgement. Wenn ich weiß, es sollte für mich sein und ich habe es nicht richtig verstanden, sage ich dem Master zurück, er soll es nochmal schicken. Und wenn keins der beiden ankommt, weiß der Master, es ist was schiefgelaufen und er schickt es nochmal. Mit all den Nachteilen des Stop-Wait-Protokolls, dass der Bus leider nicht ganz so ausgelastet ist wie bei besseren Protokollen, aber dafür für Mikrocontroller mit wenig Speicher noch sinnvoll umzusetzen ist. Der Fehler, was in Software, was ich vorher meinte, was im unteren Stockwerk in Software noch vorliegt, ich habe das Problem gehabt, nach viel Finden, nachdem das auf dem Schreibtisch fürs obere Stockwerk gar nicht mehr funktioniert hat. Im unteren Stockwerk hat es bis auf ein, zwei LEDs, die immer mal wieder nicht angingen, unglaublich gut funktioniert. Dann habe ich es auf dem Schreibtisch nochmal aufgebaut mit 5 Sachen und dann hat es überhaupt nicht mehr funktioniert, die haben sich überhaupt nicht mehr verstanden. Dann mit dem Logic-Analyzer habe ich dann irgendwann festgestellt, dass sie die ersten paar Byte, die sie übertragen, vollkommen Mist rauskommt und sie erst auf dem 5. Byte, was lustigerweise mal 0 Byte ist, sie erst ordentlich synchronisiert werden. Von dem her, was jetzt in Zeile 10 davor noch stehen müsste, es werden noch 2 0 Bytes am Anfang übertragen, wie auch hier am Ende 4 0 Bytes zum Abschluss übertragen werden. Das hat mich ungefähr einen Tag gekostet, dass ich da einfach 2 0 Bytes am Anfang übertrage und über diesen Fix haben sie unglaublich, ich habe etliche 1000 Pakete versucht zu übertragen mit allen Störeinflüssen, die mir eingefallen sind, bis hin zu Kondensatoren auf die Leitung geklemmt. Es kam immer noch alles ordentlich an. Also das ist dann 2 0 Bytes machen das echt schön. Das Bus an sich, also das aus dem Snap-Protokoll stammt, die Snap-Präambel. Das ist ein Ausrufezeichen und eine Raute. Dann gibt es auch ein Snap-Sync, was dummerweise nicht zum Synchronisieren von der Hardware funktioniert, sondern nur von der Software. Da wird ein T mitgeschickt. Das ist alles in dem Snap-Paper alles beschrieben, was man da genau machen soll. Und dann geht es auch schon los mit dem Teil, der mich für den Bus interessant ist. Das ist das Snap Data Address Byte, Sender Address Byte, PFB, weiß ich nicht mehr genau, was die Abkürzung bedeutet, ist auf jeden Fall der Modus, in dem die Fehlerkorrektur festgelegt wird. CRC 16 habe ich gewählt, weil es relativ einfach auf so einem kleinen Mikrocontroller zu berechnen geht. Leider auf den Mikrocontroller nicht in Hardware, sondern nur Hardware unterstützt. Ansonsten kann man es über diese 2 Bytes hier angeben. Diese Bytes-Angaben sind jeweils, wie groß die Adresse ist. Das Snap-Protokoll ist, wie schon der Name schon sagt, scalable, das heißt skalierbar. Das heißt, es gibt Versionen, die sagen, ich habe eine einbeitige Adresse bis hin zu dreibeitigen Adressen. Ich habe gesagt, ich nehme 3 Bytes, weil den kleinen Overhead, was ich unter Umständen zu viel habe, kann ich auch verwenden. Wie ich dann die Adresse umgesetzt habe, komme ich gleich zu. Und auf der letzten Stelle kann ich dieses Acknowledgement- und Not-Acknowledgement-System fahren. Das ist im Snap vorgesehen, nur leider in der ganzen Implementierung, was man online findet, nicht umgesetzt worden. Das ist so ein Teil, was zum großen Teil unbenutzt ist, weil Snap kann selber Command-Modus unterstützen. Das heißt, ich kann nicht einfach nur Daten über den Bus schicken, sondern auch explizit markieren, das Ganze, was ich gerade schicke, ist ein Kommando. Wobei es ist alles noch nicht implementiert. Es wird auch bei diesem Protokoll nicht implementiert, weil ich übertrage die Befehle auch als Daten. Das Command-Bit ist auch in dem Paper immer als noch nicht implementiert markiert gewesen. Die Länge wiederum macht auf 4-Bit-Ebene eine Längenkodierung. Ab einer gewissen Größe machen sie es in diskreten Großstufen bis hin zu 512 Byte, was ein Paket enthalten kann. Problem ist, die Mikrocontroller haben nicht genügend RAM, um ein 512-Byte-Paket zu empfangen. Geschweige denn zu senden. Das heißt, man müsste dieses Paket in situ überprüfen und wenn es überprüft ist, das Problem ist, der CEC kann ich erst hinterher überprüfen, wenn ich alles gesehen habe. Und dazu müsste ich alles im Speicher halten, um zu wissen, ob ich das, was ich auswerte, gerade tun kann. Von dem her habe ich gesagt, okay, Speicher ist knapp. Ich habe es dann ausgereizt bis zum geht nicht mehr und habe gesagt, 32 Kilobyte Paketgröße reicht mir. Schicke ich halt zur Not ein zweites Paket über den Bus. Bei dem kleinen Overhead ist das möglich. Dann in meinem Fall habe ich jeweils 3 Zieladressen, 3 Quelladressen. Dadurch weiß ich auch, wer geschickt hat. Das ist gerade interessant, wenn ein Schalter zum Master herbrüllt, wurde gerade gedrückt, weiß der Master in dem Moment schon, wo das Paket ankommt, es kommt von Schalter 27 und im Datenpaket sagt er dann, der Subschalter 1 wurde gedrückt. Und das Befehl ist, es wurde ein Schalter gedrückt. Von dem her weiß er schon, was zu tun ist, muss nicht immer mehr nachfragen. Muss einfach nur sagen, ich habe dich verstanden und kann weiterarbeiten. Die Daten sind variabel. Verwendet habe ich 0, 1, 2 und 3. 3 sind dann für RGB-Sachen, dass ich da die 3 Farbwerte direkt übergeben kann. Es gibt auch noch die 6-Version, aber ich habe 6-Byte-Version, wobei ich nirgends 16-Bit große RGB-Werte übertrage. Dann der CRC-Wert im High- und Low-Byte zum Überprüfen, ob die Nachricht valide ist, die ich gerade übertragen habe, weil das ein großer Feldbus ist, können auch Fehler auftreten. Und 4 Nullbytes zur Entsynchronisation, weil diese Treiber immer ein bisschen randommäßig zu früh abgeschaltet haben oder der Mikrocontroller den Interrupt zu früh beendet hat, wodurch dann die Sendeleitung wieder auf Empfang geschaltet wurde und dann sind Bytes verloren gegangen. Und der schnellste Fix waren einfach 3 Nullbytes zu übertragen, weil das macht auch keinen großen Unterschied. Es gibt 3 verschiedene Sachen, die über den Bus kommen können. Das eine ist ein Broadcast. Broadcasts sind gelöst, die sind immer auf der Destination-Ebene. Also die Adresse ist aufgebaut in Ebene, heißt hier in dem Fall Stockwerk. Das heißt 3-Bit fürs Stockwerk, das heißt Erdgeschoss, Keller, Obergeschoss und Sonstiges, in dem Fall Garten. Und eine Familie. Familie heißt, bin ich ein LED, bin ich ein Schalter. Damit weiß man schon relativ früh im Protokoll, wer da überhaupt gerade zu mir spricht. Oder bin ich ein Master oder bin ich gerade ein Temperatursensor.
Das heißt, der Schalter kann direkt die Lampe adressieren, oder?
Könnte. Es ist so gemacht, der Schalter sagt einfach nur an den Master, ich wurde gedrückt mit meinem Sub, also man hat ja 8 Schalter drauf und er sagt einfach als Daten, welcher der Schalter gedrückt wurde. Die Frage war gerade, ob dann ein Schalter direkt eine Lampe adressieren könnte. Ja, ginge, aber es wird so gemacht, dass der Schalter dem Master sagt, ich wurde gedrückt und der Master entscheidet dann, wer geschaltet wurde. Macht mehr Sinn, weil dann habe ich einen Zentralpunkt, wo ich konfigurieren muss und muss nicht zur Not die Wand aufmachen und den Schalter umprogrammieren.
On the fly geht es noch nicht.
Bootloader hatte keinen Platz mehr, weil 700 Kilobyte für den Bootloader über den Bus, wo der Bus schon 2 Kilobyte allein für den Bus-Protokolle belegt. Ja. Man kann etliche Befehle setzen, wie zum Beispiel, ob das Relais nach dem Stromausfall eingeschaltet sein soll oder nicht, oder was die Grundhändigkeit ist, die er bei einem Anbefehl machen soll, und man kann auch sämtliche über das Protokoll steuerbaren Sachen auch wieder auslesen, aber die komplette Firmware neu schreiben geht nicht. Und gerade diese Hardware-Adressen sind aus Performance-Gründen hart einkodiert. Das heißt, die kann ich nachher auch nicht ändern. Genau, und wie man sieht, ich habe das alles in viele, viele Textdateien gepackt. Achso, ja, ich war noch beim Broadcast. Die Gruppenadresse ist dann tatsächlich einfach eine Gruppe für den Broadcast. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme die Lichter alle im Wohnzimmer, in dem Subwohnzimmer Teil A und das ist dann eine Gruppe und dann kann ich den im Broadcast schicken, dass alle gleichzeitig anmachen.
Mich interessiert ein Sicherheitskonzept. Liegt das Kabel vom Haus zum Gartenhäuschen offen?
Es ist tief unterirdisch vergraben. Beziehungsweise nein, es gibt zwischen Gartenhaus und Haus keine Verbindung. Das sind zwei getrennte Busse, die vielleicht irgendwann mal zusammengekabelt werden. Aber wenn, dann wird es ungefähr 2 Meter unterirdisch passieren. Nein, noch
oder
nicht.
Ja, hast du auch schon über drahtlose Geschichten nachgedacht? Irgendwelche Sensoren, die in die Ecke kleben oder im Blumentopf?
Ja, ich habe Infrarot schon ausprobiert, dass man irgendwelche lustigen Sachen mit Infrarot machen kann, weil es relativ günstig ist. Ein Infrarot-LED und ein Infrarot-Transistor kostet im 10-Cent-Bereich. Natürlich kann ich auch irgendwo das Ganze... Das Schöne ist, dieses Protokoll ist ursprünglich oder wird hauptsächlich, wenn man online nachguckt in den einschlägigen Foren wie das Mikro.net-Forum, verwenden es hauptsächlich für die sogenannten RFM-12-Module. Das sind so die crappiesten Funkmodule, die man sich vorstellen kann. Da rotzt man einfach irgendwie was in den Äther rein und auf der Gegenseite versucht, dieses Modul irgendwas rauszuhören.
Kostet nur 50 Cent.
Ja, so ein Empfänger kostet ein Apfel und ein Ei. Dafür muss man halt Fehlerkorrektur machen. Dieses Protokoll läuft auf diesen Teilen, die nutzen das zuhauf für irgendwelche Sachen. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte den RS-485-Bus eiskalt durch ein RFM-12-Netzwerk im Funk ersetzen, ist es tatsächlich, ich gehe her, kappe diese Verbindung, hänge hier das Funkmodul stattdessen hin und diese Leitung, wo umschalte zwischen Senden und Empfangen, braucht der RFM normalerweise auch, dass er weiß, ob er jetzt gerade empfangen oder senden soll. Das Übertragungsmedium ist vollkommen frei. Man kann sogar Ethernet-Controller hinhängen, die das Ganze dann auf Ethernet sprechen. Es gibt auch Online-Implementierungen, dass das Ganze über Ethernet laufen kann und dann einfach nur noch gekapselt wird. Man kann es auch direkt über die Ethernet-Treiber jagen, wenn man unbedingt ein Ethernet-Netz in Hardware verlegen müsste, ohne die Protokolle oben drüber. Ja, das Protokoll unterstützt das alles. Das Protokoll könnte sogar bidirektional gefahren werden, allerdings habe ich die Sachen so serialisiert, dass natürlich das Acknowledgement nicht schon losgeschickt wird, während ich noch ein Paket auf dem Bus habe, wobei ich nicht echt bidirektional bin, sondern halt immer umschalten muss.
Was sind denn die üblichen Timeouts? Ich meine, wegen so
Briefschaffen, oder? Timeouts sind, also nach 100 Millisekunden, wenn ich keinen Akt oder Nack erhalten habe, schicke ich neu. Die Bitzeiten sieht man hier oben, da kann man jetzt ausrechnen, wie lange eine Nachricht dauert. Zwischen zwei Nachrichten vergeht ungefähr die Zeit von 20 Byte und dann kommt auch schon die Antwort vom Mikrocontroller. Also so lange braucht er ungefähr, um die Berechnung durchzuführen. Und dann kommt auch schon die Antwort, das heißt, man ist im Mikrosekundenbereich noch unterwegs, dass das Ganze, oder halt, ja, im großen Mikro- oder Millisekundenbereich unterwegs, bis auch schon reagiert wurde und gesagt wurde, ich habe es verstanden. Also im oberen Stockwerk, wo jetzt das neue Protokoll mit den 0 Bytes dran ist, das Licht schaltet wesentlich schneller ein wie eine Glühbirne, die über einen Stromschutzschalter geschaltet wurde, weil der mechanische Stromschutzschalter ist so viel träger und die schalten auch weit unter Sekundenbereich, also immer noch, dass es sich besser anfühlt wie ein Windows-PC. Das ist instantmäßig. Also man merkt, in dem Moment, wo das Klack, das Gefühl vom Taster da ist, ist auch schon die Lampe an. Und dank LEDs auch direkt so hell. Genau, noch was ich noch, genau, die Broadcasts haben den Vorteil, Broadcasts erfordern keine Acknowledgement oder Not-Acknowledgements. Und sie werden ausgelöst, indem ich einfach irgendeinen dieser Adressblöcke auf 0 setze. Das heißt, ich kann auf Device-Ebene, also alle Devices einer Gruppe, das heißt, ich habe eine Device-ID von 0 mitgeschickt, können geschaltet werden oder kann ein Befehl übermittelt werden. Ich kann das auf Ebenen machen, das heißt, ich sage Ebene Obergeschoss, Familie, LEDs sollen alle eingehen. Das heißt, ich packe die untersten beiden mit Nulls voll und dann kann ich da ganze Gruppen schalten. Und im unteren Stockwerk, wo noch eben diese Null-Bytes nicht vorne weggeschickt werden zur Synchronisation, da ist es so, dass bei einem Schalterdruck ungefähr 3 bis 4 LEDs, je nachdem wie lange nichts gedrückt wurde und wie lange der Bass Ruhe hatte, dass 3 bis 4 von 22 nicht reagieren. Geräte wurden schon bedacht. Diese alle hier, also von den Adressen her sind noch nicht sehr viele besetzt. Switch, Sender, Broadcast, Master und Hub. Und wie man sieht, es gibt nicht ganz so viele Befehle, vielleicht ein paar. Der On-Befehl schaltet eine Lampe in den Zustand, den man ihm gesagt hat, dass sein On-Zustand ist. Also das heißt, man kann ihm die Helligkeit, die er in dem Zustand hat, programmieren per Bass. Off macht den aus. SwitchPress sagt uns das Schalter, wenn er gedrückt wurde, Rollladen rauf, Rollladen runter. Einzigster Nachteil an diesen Rollladenschaltungen, die sind ein bisschen quick and dirty programmiert worden. Das heißt, während der Rollladen fährt, ignorieren sie alles, was auf den Bass kommt. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, der Rollladen fährt halt ganz komplett runter und dann reagiert er erst wieder. Aber da könnte man noch was optimieren, wenn man möchte. Genau. Das war, die Anforderung war, erst komplett runter oder komplett rauf.
Ja, kann man nämlich die Einzahl von Paketen pro Sekunde interessiert, gell? Und alles Spiel, wo man das Kettenlaufwerk nicht machen kann. Wie schnell rollen die denn unterschiedlich?
Nein, die sind tatsächlich so, dass die also doppelte Zeit von dem, was sie wirklich brauchen, fahren. Das heißt, sie sind definitiv 30 Sekunden unterwegs, wo sie dann nicht wieder drauf reagieren.
Wie viele Rollen hast du?
15? Ja, ich kann sie alle einzeln adressieren, dass sie auch so machen. Das ist. was noch zu sagen ist vielleicht, für die Lichter gibt es hier Sachen und es gibt auch diese ganzen Get-Sachen, dass ich auch sagen kann, ist mein Relais geschaltet, wenn ich es vergessen habe. Das ist so, dass der Controller nicht immer wissen muss, was der Bass gerade getan hat und nachher nachfragen kann. Und Safe sagt mir sowas, ich kann die Helligkeit, die mein LED gerade eingestellt hat, speichert er mir als Odd-Wert. Und was noch lustig ist, ich habe einen Notlauf mit reinprogrammiert, indem er immer in eine minimale oder in eine ausreichend minimale Helligkeit geht, dass ich im Stromsparmodus, wenn der Master erkennt, ups, meine Netzspannung ist weg, ich bin jetzt gerade auf Batteriebetrieb umgeschaltet, dass das Haus weiter beleuchtet werden kann. Nein, also diese Notbeleuchtung, meine Eltern gucken zurzeit sehr gerne auf diese Notbeleuchtungsstufe Fernseh. Also zurzeit ist das Problem, da mir der Bass-Controller noch fehlt und ich das mit diesen 700 Bytes Restspeicher von so einem Schalter mache, reicht ein bisschen die Performance nicht mehr aus, um das groß in eine State-Machine zu packen, dass welche Schalter getastet ist. Die drei States, was das Oberstockwerk für drei verschiedene Räume kann, reichen noch, im Unterstockwerk hat es dann nicht mehr gereicht. Da macht er einfach, wenn ein Taster kommt, entweder ein, aus oder auf diese Notbeleuchtungshelligkeit. Ja, das sieht zurzeit ein bisschen lustig aus, bei uns ist das ganze Haus hell oder dunkel. Und schönerweise schon seit einem halben Jahr, weil ich...
Hängt der Fernseher mit an dem System
an? Nein. Also ja, beziehungsweise nein. Der ganze System, der Fernseher hängt per LAN im Netzwerk. Da komme ich gleich noch drauf, weil das ganze System hängt auch im LAN.
Ich habe auch Buchstabenkommentare. Wenn ich jetzt hier ansehe, wie viele Kommandos du hast und wie viele Byte du wirklich brauchst, kannst du die Hemmdistanz erhöhen, indem du die Kommandos, was du spreizt?
Könnte ich schon.
Du kriegst die Korrektur passiv rein.
Brauche ich ja gar nicht.
Hast
du das ist aber zur Hardware-Synchronisation. Diese 0 Bytes sind zur Hardware-Synchronisation. Sobald die Hardware sich synchronisiert hat mit diesen ersten zwei 0 Bytes, habe ich keinen Datenfehler im Primülbereich. Tobi?
Ich würde auch sagen, das ist vollkommen richtig. Der USB schreibt auch einfach 010101, damit er sich auch synchronisiert. Das macht relativ viel über Ecke
Strauß. Ich glaube, wir sollten jetzt mal dazu übergehen.
Wir waren gerade bei der Bus-Synchronisation. Meine Anmerkung war, dass zum Beispiel USB-Bus auch am Anfang immer zwischen 0 und 1 immer rum hin und her trappelt ein paar Mal, um sich eben aufzusynchronisieren. Was aber dann später, wenn du dann die Daten, die du eigentlich übertragen möchtest, wenn das dann sicher funktioniert, dann keine Auswirkungen mehr hat. Sprich, man muss das dann nicht mehr so, wie gerade angemerkt war, weiter auseinanderziehen, sondern kann es so eng beieinander sein.
Okay. Ja, was ich gerade noch gesagt habe, das Ganze ist ein bisschen anders. Das ganze System wird über ganz kurz oder lang als Zentralcontroller ein Einplatinen-Linux-System enthalten. Zurzeit ist schwer im Favoritentum der Raspberry Pi, den die meisten von euch kennen dürften. Der sollte auch leistungstechnisch ausreichen, um da einen Webserver drauf zu betreiben und das Ganze mit einer fancy JavaScript-Oberfläche steuerbar zu machen, die Dominik machen möchte. Java ist das Problem, kann keine 8-Bit-Anzahl zahlen.
Ich kenne einen Java, das kann das mittlerweile, habe ich gehört.
Meine Lösung war, ich habe sowohl Objective-C als auch C++ gelernt und eine von beiden Programmiersprachen wird wahrscheinlich dieses ganze Ding drin programmiert werden.
Ist erlaubt geworden.
Ja, der Raspberry Pi hat eine serielle Schnittstelle, womit er auch so ein Bus-Treiber sprechen kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den direkt sprechen lassen soll, weil eben diese Timings ein bisschen kritisch sind von den Bits, bis die Acknowledgements zurückkommen sollen. Oder ob ich eine Zwischenstufe mit dem Mikrocontroller einfügen soll, der dann auch die Fehlerkorrektur übernimmt.
Ist irgendjemand außer dir in der Lage, an dem System was zu machen, außer Licht und ein- und auszuschalten?
Rollladen rauf, runter geht auch schon, das ist auch ein Taster implementiert. Und für viel mehr, der kleine Mikrocontroller, der das gerade steuert, der hat nicht genügend Bums, um noch mehr zu tun.
Hast du neben Schaltern einen Aus auch schon Dimmregler implementiert?
Ja. Also. Achso, ja, ob ich schon Dimmregler an den Schaltern implementiert habe. Bei uns im Erdgeschossstockwerk sind immer so Viererblock mit Tastern verbaut, über jeder Steckdose. Und die oberen beiden machen ein Aus. Und die anderen unten beiden machen auf eine Dimmhelligkeit von ungefähr der, was nachher die Not auf sein sollte.
Aber deine Eltern programmieren jetzt nicht irgendwie die Sachen um?
Nein, meine Eltern programmieren zurzeit gar nichts dran um. Aber geplant ist es, wenn diese Web-Oberfläche steht, dass das Ganze einfach zu konfigurieren ist, dass man auch sagen kann, diese Lichter sollen mit dem Schalter geschaltet werden und nicht wie jetzt zurzeit noch in diesem Übergangslösung, bis die Software soweit ist, noch hart in irgendwelchen ICs einprogrammiert werden muss.
Du hast ja diese Save-Funktion vorgesehen, um die Helligkeit zu speichern von Lambda-Pi. Hast du auch mal daran gedacht, da noch einen Parameter einzufügen, sodass man verschiedene, zum Beispiel Farbkombinationen in der Sonne abspeichern kann als Profile?
Die Frage war gerade, ob ich habe Save implementiert, ob ich auch sowas wie Profile unterstützen könnte mit Parametern von dem Save. Das ist tatsächlich so vorgesehen, weil der speichert die Helligkeit, also bei dem RGB-LED speichert er nicht nur die Weißhelligkeit, sondern die aktuelle Helligkeit von den drei Werten ein. Also es läuft im Prinzip so ab, man sagt ihm mit dem Befehl, zum Beispiel bei einer RGB-LED, RGB, Rot, Grün, Blau Wert und sagt dann Save. Das heißt, den Wert, was er gerade stehen hat, übernimmt er und wenn ich dem nachher nur noch ein On-Kommando schicke, holt er sich den wieder aus dem EEPROM raus und macht die Helligkeit an.
Ja, aber ich meinte jetzt, du willst so ein Profil irgendwie besonders beruhigendes Blau und dann später ein eher aggressives Rot und möchtest die alle so speichern.
Ach so, dass ich Profile direkt in den Lampen speichere. Das macht keinen Sinn, weil die Profile bräuchten Platz, den ich nicht mehr in diesen Mikrocontrollern habe. Und ich habe dafür aber einen Main-Controller, der sowieso wissen sollte, was diese gerade tun. Und der hat genügend Leistung und der Bus ist genügend breitbandig, dass ich dem einfach diese Profile rüberschmeißen kann. Es reicht auch, also wie schon gesagt, ich kann 10 Befehle pro Sekunde, selbst wenn der Zustand auftritt, dass kein Akten oder Nackt zurückkam, machen. Das heißt, ich kann mit mindestens 10 Hertz Daten übertragen, also 10 Blöcke, eher so im Kilo Blöcke-Bereich, dass ich da also so 800 Blöcke pro Sekunde sollte ich drüber bringen. Das heißt, ich kann da auch in 23 Hertz, dass es nicht mehr flimmert, die Farben ändern.
Die Datei, die du vorher gerade gezeigt hast, bestand nur aus Kommentaren?
Genau, das ist einfach nur die Dokumentation, was im Bus ist. Ich hatte es am Anfang in jeder Datei drin und dann musste ich in 100 Dateien immer ändern und dann habe ich es irgendwann mal nur noch als Kommentar inkludiert.
Bis die Hardware gleich schwingt.
Genau.
Wenn du mal ein zweites Anwesen hast und auch anbinden möchtest, das 3 Kilometer entfernt steht, kriegst du dann immer. Müsst ihr nicht mal ein Software-Synchronisation oben drüber liegen?
Die existiert. Wenn ich erkenne, also es ist wie bei Ethernet, wenn ich erkenne, dass gerade tatsächlich massiv Mist auf dem Bus daherkommt, dann mache ich wie bei Ethernet das sogenannte Jamming. Das heißt, ich fange an, das ganze Ding mit Marmelade voll zu schmieren. Das heißt, ich schreie so lange lalalalala, bis alle verstanden haben, dass der Bass gerade Müll ist. Wenn dann alle verstanden haben, dass der Bass Müll ist, dann gehen sie her, machen Ruhe und eine random Zahl mal ihre Adresse, warten sie und fangen dann wieder an zu senden, in der Hoffnung, dass durch diese Zufallszahl mal ihre Adresse, die ja eindeutig ist, so ein Kollisionsstate verhindert wird und sie irgendwie seriell wieder senden. Und wenn es halt wieder schief geht, fangen sie wieder an zu schreien, bis es irgendwann mal geklappt hat.
Haben die Mikrocontroller alle einen Taktgeber?
Die Mikrocontroller sind alle asynchron, das heißt, jeder hat einen eigenen Quarz.
Wie kriegt ein Bus-Teilnehmer mit, dass gerade Mist auf den Bus kommt? Die können ja entweder senden oder empfangen, ich weiß es gleich.
Okay, die Frage ist, wie sie es mitkriegen, dass Mist auf dem Bus ist. Sie können ja weder nur senden oder empfangen. Wenn Sie senden wollen, warten Sie erstmal ein paar Millisekunden, ob was kommt. Und wenn das so ist, dann warten Sie sowieso. Das heißt, das Problem ist erst, wenn Sie im Prinzip zeitgleich losbrüllen. Und der Bass selber, der ist so, dass man auch mehrere senden lassen kann. Dann kommt halt irgendwo bei den Empfängern Müll an und irgendeiner wird es schon ausgleichen. Meistens irgendein Empfänger, ein Master, der dann mitkriegt, dass Sachen ist. Wobei das im Software-Teil noch ein bisschen... Ich habe es jetzt nicht getestet, ob tatsächlich bei so einer Kollision was passiert oder ob es einfach alle anfangen, irgendwie random zu warten. Weil wenn sie auch nichts verstehen und nichts ankommt, ist es ja immer noch so, wir fangen nach 100 Millisekunden wieder eine Nachricht zu schicken. Also von dem her, Kollisionen sind nicht aufgetreten. Und testweise auf dem Schreibtisch mit ein paar Geräten habe ich es nicht hingekriegt, auch selbst bei gleichzeitigen Tasterdrücken, auch bei synchronisierten gleichzeitigen Tasterdrücken, waren sie immer noch genügend auseinander, um sich nicht, also dass sie sich gegenseitig noch hören, bevor sie anfangen zu sprechen. Also bis jetzt ist es tatsächlich so, dass sie es einfach nochmal schicken. Also die Frage war, wenn wirklich dieser Zustand auftritt, was ich dann mache, ob ich dann einen Master habe, der dann gehört hat und mitgekriegt hat, es ist Mist passiert und der dann auch noch in den Sendemodus schaltet und jammt, oder ob ich dann einfach nur warte und mich auf dieses ACK-NACK-System verlasse. Zurzeit verlasse ich mich tatsächlich auf das ACK-NACK-System. Das Jamming ist vorgesehen, auch laut dem Paper, wo das Snap-Protokoll drin spezifiziert ist, ist es vorgesehen, so zu machen, beziehungsweise bei der Ethernet-Erweiterung davon, also wenn man die Ethernet-Sachen mitnimmt mit den Stop-and-Wait-Protokollen. Allerdings, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt, ist, müsste man ausrechnen, aber es wird erstmal genügend, also eine halbe Nachricht lang gehorcht, ob ich überhaupt senden darf. Und wenn in der Zeit keiner sendet, dann sende ich erst. Und das heißt, es müsste genau in diesem Umschaltmoment gleichzeitig passieren bei allen. Und das ist von dem her relativ unwahrscheinlich. Genau, das war Canvas, wäre genau das nicht passiert. Ja, das ist leider aus dem alten Zeiten. Heute sind die Canvas-Treiber auch mit 2 Euro zu bekommen pro Stück. Aber 2 Euro pro Stück bei der großen Anzahl ist halt immer noch was anderes wie im 50-Cent-Bereich. Also die 50 LEDs, was ich gebaut habe, die sind schon verbaut und die 20 Schalter sind verbaut und es ist noch nicht fertig, das System. Von dem her kann man nochmal rechnen, wie viel dann Preisunterschied schon allein dadurch entsteht. Also rein preislich, wenn ich es immer wieder anführe, ich habe es mal durchkalkuliert, alles in allem mit Verbrauchsmaterialien wie Lötzinn kommt man auf knapp 15 Euro für so ein Platinchen, für eine LED-Treiber und die Schalter sind minimal billiger. Wenn man das Relais nicht bestückt, weil so ein Relais ist mit 2 Euro relativ teuer und deswegen wurde es auch nur dann bestückt, wenn es gebraucht wurde. Nur der Treiber, ohne LED. Wobei die LED, also so wie man es gesehen hat, so eine LED mit dem Kühlkörper und allem drum und dran, kostet Versand aus Deutschland knapp 14 Euro pro Stück. Da ist dann aber hinten so ein kruder LED-Treiber von den Chinesen dabei, den ich schon ausprobiert habe. Die machen alles andere außer das, was sie sollen. Also die machen nichts konstant und nichts ordentlich und nichts wirklich im Wirkungsgrad sinnvoll. Den schmeißt man einfach weg oder lötet ihm das Kabel weg, weil dieses Kabel, was man vorher an der Platine gesehen hat und dann, was so den tollen Stecker hat, den lötet man einfach ab und lötet es auf Platinchen auf und dadurch hat man auch diesen tollen Stecker von der LED und kann die dann austauschen. Dann hat man 14 Euro für diese LED ausgegeben, was echt nicht viel ist, weil eine Halogenlampe kostet ungefähr genauso viel für den Deckeneinbau und dann nochmal die 15 Euro fürs Platinchen. Das heißt, man ist für eine vollständig digitale in 4000:1 dimmbare LED im Bereich von 30 Euro dabei. Plus natürlich die Verkabelungsaufwand, aber wenn man sowieso Halogen legen muss, kann man auch gleich sowas legen.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja?
Der Master muss die Adressen alle kennen, oder? Es gibt jetzt nicht so ein Inquiry, das ich sage, ich schließe irgendwas an und der Master erkennt, dass da ein neues Gerät ist oder so ein Käse.
Wiederhol die Frage. Die Frage war, ob der Master alle Adressen kennen muss oder ob es sowas wie ein Query gibt. Ähm, rein prinzipiell wäre es möglich, ich habe es nicht implementiert, ich habe über sowas nicht nachgedacht, weil für mich war das klar, wenn ich ein Haus baue und Schalter und sowas rein implementiere, der Einzige, der als Zentralinstanz überhaupt irgendwas über Adressen wissen muss, ist sowieso der Master. Und da ich dem Master irgendwann sagen muss, was diese Adresse da hinten tut, kann ich mir auch sagen, diese Adresse existiert, deswegen habe ich da keine Abfragefunktion implementiert. Wobei es würde funktionieren, dass man einfach sagt, als Broadcast an ein komplettes Stockwerk, weil auf irgendeinem Stockwerk ist so ein Ding zuzuordnen, dass man hergeht und sagt, Stockwerk, gib mir mal nach und nach deine Adressen der Reihenfolge aufsteigen mit so und so viel Wartezeit. Das würde über das Protokoll laufen, aber da ich es persönlich für so eine feste Installation, die sich nicht oft ändert, nicht sinnvoll finde, habe ich es nicht mit implementiert. Wobei die Software ist hier auch noch eher so Proof of Concept.
Wenn jetzt mal eingebettet eine Funktionsstörung hätte, zum Beispiel ein Schalter oder die Rollladensteuerung, und du siehst jetzt erstmal nicht, welches Gerät das ist, also nehme ich an, wie schwierig ist das, das rauszufinden und sich dann irgendwie wieder davon zu trennen? Also musst du überall mit Messgeräten rumlaufen oder wie sollst du das angehen?
Die Frage ist, wie einfach es zu erkennen ist, ob ein Gerät funktioniert oder nicht. Relativ simpel, weil dieser Bus, es gibt Treiberbausteine, die kosten in China 10 Euro, da kriegt man direkt einen USB-Anschluss, muss dann zwei Drähte und die Masse aufklemmen und dann kriege ich die Nachrichten, die über den Bus kommen, als Hex-Nachricht bei mir auf dem Monitor angezeigt. Ich mache das zurzeit in meinem Hex-Editor, dass ich es nachprüfe. Das geht viel schneller, wie dass ich mir ein Skript schreibe, wo mir das nachher in den Bus-Code dekodiert. Also wenn ein Schalter jetzt permanent brüllt, dann brüllt er permanent seine Adresse. Die Schalter sind aber so implementiert, dass sie flankengesteuert sind. Das heißt, wenn man den Taster drückt, kann man auch 4 Stunden hinstehen und die drücken. Das heißt, der müsste tatsächlich ganz komische Sachen machen. Und dann würde er immer noch schreien und immer sagen, wer er ist. Das heißt, ich weiß einfach in meinen Plänen, wo welcher Schalter verbaut ist. Wenn die Lampe nicht geht, dann sage ich ihr ein Signal und sie antwortet nicht. Dann sehe ich entweder, es kommt immer nichts zurück und mein Master versucht immer eine Nachricht zu schicken und kriegt keinen Ack-Nack. Oder es kommt ein Ack-Nack und sie tut nichts. Das heißt, ich weiß sogar, dass ob es ein Fehler ist bis zum Mikrocontroller oder ob der Mikrocontroller die Lampe nicht mehr treiben kann. Das heißt, ich kann sogar über dieses Ding, wenn ich ein bisschen drüber nachknobel, auf der Platine plus minus eine Funktionseinheit das Ding eingrenzen. Tobi?
Wie ist es bei deinen Treiberbausteinen? Ist es wahrscheinlich, dass du einen Bus quasi mal kurz schließt, dass du die Temperatur kriegst?
Nee, also die Frage ist, ob die Treiberbausteine Bus kurz schließen können. Laut den Datenblättern tun sie sowas nicht. Und selbst wenn, ich kann immer noch, dadurch, dass ich so eine Teilsternförmig habe, muss ich einfach wieder einen Teilstern abklemmen. Also ich hatte solche Probleme schon, dass ich hardwaremäßig aus Versehen Kabel kurz geschlossen hatte. Und dann ist es tatsächlich, ich gehe einfach sternförmig her, mache den Ast weg und jetzt funktioniert es wieder, dann weiß ich, das sind die 10 Geräte. Also es ist relativ einfach zu debuggen. Also gerade solche Probleme, dass da 0 Bytes fehlen, sind wesentlich schwieriger zu debuggen, wie ich weiß, die Lampe 27 leuchtet nicht oder der ganze Ast leuchtet nicht. Okay. Ansonsten, ja genau, den Raspberry Pi habe ich noch gesagt, der sollte auch noch in den Schaltschrank rein. Ein Schaltnetzteil auch in so ein tolles Gehäuse, was da vorher gezeigt wurde. Da passt er auch genau rein und dadurch, dass ich 3 Ebenen in diesem Gehäuse habe, habe ich auch noch eine Ebene für irgendwas, die Treiber und eine Ebene für die Spannungsversorgung von ihm, dass er auch 5 Volt bekommt. Womit das ganze Ding dann auch wieder schön in den Schaltschrank reinpasst. Und dadurch, dass ich Netzwerkkabel verwendet habe und die Klemmarbeit im Schaltschrank unschön ist, ist der Plan, allerdings habe ich noch nicht gefunden, noch keine passenden Stecker dafür, Buchsen dafür gefunden, dass ich einfach Netzwerkstecker aufcrimpe und dann in solchen Kästchen Netzwerkbuchsen reinpacke, wo ich dann einfach nur noch die einzelnen Dinge reinstecken muss und dadurch diese ganze Sternverkabelung, was da passiert, mit Strom drauflegen und all so einem Spaß, dass der dann alles Plug-and-Play-mäßig funktioniert. Leider fehlt, also ich habe jetzt die Kataloge durchgesucht, mal nur einen Abend lang, aber noch nicht sinnvoll gefunden, Netzwerkbuchsen, die zu einem sinnvollen Preis zu haben sind. Ja, so, wir wollen wieder 10 Euro pro Stück. Ja.
Was?
Die Frage ist, Hausbussteuerung kann man auch kaufen, was ich gespart habe?
Ohne deine Arbeitszeit.
Ohne meine Arbeitszeit, natürlich. Das Ganze geht immer ohne meine Arbeitszeit, wobei ich dazu sagen muss, die Arbeitszeit hat sich gelohnt. Ich habe unglaublich viel dabei gelernt. Allein schon, wenn man diese Vorlesung Rechnernetze einmal in Hardware umgesetzt hat und tatsächlich seine eigenen Protokolle geschrieben hat, was man zwar in der Übung auch macht, aber so viel, viel plastischer, wenn man so weit unten arbeitet ist. Gespart. Die einfachen Systeme, auch mit RS-485 Bus, wo der Verkabelungsaufwand der gleiche wäre oder ein ähnlicher Aufwand, zahlt man 90 Euro aufwärts für eine Schalteinheit. Und die Lampen in dem System, die sind dann im Bereich von dreistellig Euro. Das heißt, wir reden hier nicht mehr von 90 Euro, sondern eher so von 200, 250 Euro pro Lampe. Und wenn man davon ausgeht, dass man 20 Stück verbauen möchte, dann tut es richtig weh. Und die sind noch nicht ganz so weit im LED-Zeitalter angekommen. Gerade die Lampen, die sind ein bisschen hinterher. Und ich habe jetzt hier Kosten von 30 Euro. Also im Vergleich zu einer normalen Installation mit einer Halogenlampe bin ich gleich teuer. Das heißt, meine Kosten für das System sind 0, wenn ich so rechne. Und habe dann ab dem Moment schon Strom gespart, wenn ich keine Halogen verbaut habe. Und die professionelle Steuerung brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der Hauptcontroller sind auch komplett Industrie-PCs, die auch relativ teuer sind.
Und ich habe die Stromrechnung merklich günstiger geworden.
Wenn man berücksichtigt, dass jetzt nicht der fette Computer noch da.
Das Problem ist, diese Messung wurde massiv verfremdet, nachdem dass ich vor einem Dreivierteljahr daheim ausgezogen bin und mein Bruder jetzt auch mehr oder weniger ausgezogen ist und jetzt endgültig ausgezogen ist. Ich befürchte, den Stromkostenvorteil merkt man neben Sauna und anderen elektrischen Geräten nicht so sehr. Es ist tatsächlich eher so, wenn man es kann. Und die Vorteile von LEDs sind einfach massiv größer. Also ich habe direkt dieses helle Licht, was nicht viel Strom braucht. Also ich habe mehr Licht wie bei einer Glühbirne, ohne dass ich das Problem habe, dass ich erst warten muss wie bei einer Halogenlampe, bei einer Energiesparfunzel, bis es nach 10 Minuten hell ist. Das heißt, ich habe instant helles Licht, was auch noch einen relativ schönen Ton ist und ich kann es dimmen. Also von dem her ist das Stromsparen zwar relativ wichtig in heutiger Zeit, aber und man merkt es bestimmt auch irgendwo auf dem Geldbeutel, aber da die Faktoren jetzt so groß sich geändert haben, wird man es wahrscheinlich erst in ein paar Jahren rechnen können, wie man gespart hat.
Es gibt noch einen weiteren Vorteil. So eine LED hält ja 100.000 Stunden, das heißt, die Glühbirnen brauchen nicht mehr so zu wechseln.
Genau, hier kam gerade noch der Einwand, dass die LEDs wesentlich länger leben, so im Bereich 100.000 Stunden. Also die Datenblätter, was ich gefunden habe zur LEDs, wenn man sie so betreibt, sind ungefähr 20.000 Stunden, bis sie 70% Resthelligkeit haben. Und 20.000 Stunden bei 8 Stunden am Tag kann man ausrechnen, wie viele Jahre das sind, das ist ewig. Ja, wir haben dann aber noch 70% Helligkeit übrig.
Nee, also LEDs, die halten so lange, wenn sie eingebrannt sind, da gibt es gewisse Fehler, da fallen die dann teilweise nach 100 Stunden aus.
Okay, die 100 Stunden habe ich überlebt, das ist keine einzige ausgefallen durch einen Fehler, der eine LED verursacht hätte.
Also es gibt auch bei den LEDs riesengroße Unterschiede, ganz teure und ganz billige. Und ich kann das haben, auf der Autobahnmaststelle, der Elektriker, der die dort eingebaut hat, der baut die aus und baut sie so ein, dass er nach 10 Jahren die ersten wieder wechseln muss. Also die halten 365 Tage und nach Betrieb halten die über 10 Jahre problemlos aus. Und noch eine andere Sache, ich habe in meinem eigenen Haus per Bewegungsmelder die LED-Lichter da eingebaut, wo sie wirklich sinnvoll sind. Toilette, Garten, Flur, Keller. Und wenn ich damit vorbeiläuft und es ist dunkel, geht sie an. Oder geht sie auch von selber aus. Alleine für die Bequemlichkeit ist es wert und sinnvoll, weil du musst dann, wenn du bepackt bist und im Keller runterläufst, nicht den Schalter drücken, sondern das Licht geht an, in dem Moment, wo du da bist.
Hier kam gerade aus dem Publikum noch von Felix, dass allein schon wegen der Bequemlichkeit über einen Bewegungsmelder, dass die Dinge halt aus Versehen 100 Mal am Tag angehen, das schon viel besser ist, wie dass man den Schalter drücken muss, wenn man in den Keller runterläuft. Von dem her sitzt es schon wert. Und rein optisch finde ich die Dinger jetzt auch in der Decke, man hat es vorher auf den Bildern ein bisschen gesehen, sieht es einfach wesentlich hochwertiger aus, wie irgendeine Halogenlampe, die da drin hängt.
Ich denke, der Energieeinsparungsaspekt ist ein riesengroßer. Wir hatten selber in dem Haus nach 400 Watt im Erdgeschoss an Licht, da liegt dann. Und wenn man die nächste maximal 100 Watt, dann könnte man in jeder Ecke bald einen Zettel lesen. Und auf der Triebstufe ist es 30%, glaube ich, 30 Watt.
In 40.
Ist immer noch lesbar, und auf der Verzeichnung lesen in jedem Winkel. Das reicht also, wenn ich sage mal, ein Wochen, ein Viertel von Energie brauche ich noch im Vergleich zu vorher, zu den übrigen Lampen.
Mein Vater meint gerade, also wir hatten vorher 400 Watt ungefähr brennen am Abend, um nur die Abendstimmung hinzubekommen. Man konnte nicht in jeder Ecke lesen und jetzt hat man auf dieser Dimmstufe mit 40 Watt so hell, dass man immer noch einen Beipackzettel in der Ecke lesen könnte. Oder Zeitung, Beipackzettel sollte man vielleicht auf volle Helligkeit gehen, aber es reicht überall zum Lesen aus. Und selbst auf hoher Helligkeit im Stockwerk sind es halt keine 120 Watt, die es zurzeit verbrauchen, versus die 400, die fürs Funkelbeleuchtung notwendig waren.
Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, weil der jetzt auf eine Referenz verweist, auf die Lampen, die man vorher hatte, waren das dann schon Energiesparlampen oder waren das noch Glühbirnen?
Also eine Mischung, weil die Energiesparlampen sind zum Durchgangsbereich Glühbirnen, die brauchen
Ja, ich würde sagen, von meiner Seite aus wäre es das jetzt und.
Ja, eine Frage habe ich noch.
Eine Frage noch.
Meine ganze Deckel-Technik-Ubus beschweren sich ständig über scheiß Werkzeuge, schlechtes Debug, schlechtes Layout. Am Ende bist du durch, ich stelle es fest und auch du. Also, dein Entstehungsprozess, welche Werkzeuge haben dir geholfen, den Kram zu debuggen?
die Frage war gerade. Die Elektro-Gurus beschweren sich darüber zu debuggen, weil die Werkzeuge scheiße sind und so. Mir ist nur gerade das Mikro kaputt. Werkzeuge benutzt zum Erstellen habe ich Eagle. Das ist relativ einfach.
Zum Layouten.
Sowohl Schaltplan erstellen als auch Layouten.
Womit hast du durchsimuliert?
Simuliert, wenn ich simuliert habe, das heißt irgendwelche Spulen, die ich nicht, also die Schaltregler, so wie sie an den LEDs sind, sind im Prinzip 1:1 aus den Datenblättern übernommen. Die sind da bis ins kleinste Detail, bis hin zu irgendwelchen Layout-Considerations beschrieben in, also gerade in der Art-Technology, ich liebe diese Datenblätter, die sind dann halt so 40 Seiten für so einen einfachen Treiber lang, der einfach nur drei Bauteile dran hat, aber da steht dann halt, da weißt du dann auch, an welche Stelle dein Terminal wie sinnvoll ist und an welcher Stelle wie das Pad aussehen muss, dass es perfekt läuft und dann ist es einfach nur noch, du stehst dran, hast dieses Paper neben dir legen und dann musst du es einfach nur noch malen und dann sind auch schon meistens so Beispielschaltungen, die du vielleicht noch ein bisschen so ändern musst und dann passt schon. Das heißt, simulieren musste ich im Prinzip nur die Schaltregler, die ich selber designt habe.
Wenn wir jetzt nochmal aufstecken und durchmessen.
Aufstecken und durchmessen habe ich, also simuliert habe ich, wenn dann mit LTSpice, simuliert habe ich den Schaltregler, den MC34063A. Und die Teile im El-Taco, Stromschussschalter-Teil, die 220 Volt Erkennung, habe ich simuliert. Die habe ich dann aber auch auf dem Steckbrett aufgesteckt und festgestellt, dass meine Simulation passt. Und von dem her war ich glücklich. Das war eine Sache, das Zusammenstecken hat wahrscheinlich weniger lange gedauert, wie die Simulation zu malen. Wobei bei der Simulation konnte ich feststellen, ja, konnte ich noch ein bisschen was lernen und konnte die Signalverläufe schön angucken, ohne dass ich mit Netzspannung auf dem Steckbrett hantieren musste. Zum Debuggen auf dem Bass. Ich habe zwar das JTAG Ice 2 mir gekauft, muss gestehen, ich habe erst diese Woche oder letzte Woche von Heiko gesehen, wie toll dieses System ist, wenn man es denn mit dem AVR Studio benutzt, dass man da jeden Bit-Zustand in seinem Mikrocontroller angucken kann. Ich habe das in Printf-Debugging-Style gemacht. Das heißt, eine Firmware geschrieben, wo ein Printf drin stand, geguckt, was das Printf liefert und dann geändert. Das war so ein bisschen oldschool, wenn ich das angeguckt, wie geil das ist mit der JTAG-Schnittstelle, die mir leider fehlt. Aber man kann auch Debug-Wire machen mit einem Draht auf diesen Dinger, der so rausgeführt ist auf die Programmierschnittstelle. Das heißt, ich brauche nur einen Adapter. Dann würde das wahrscheinlich den Entstehungsprozess von so einer Software verdoppeln von der Geschwindigkeit her im Vergleich zum Printf-Debugging. Aber wenn man hergeht, also selbst die Sachen, wo Probleme machen, sind keine 30 Versionen aufgespielt worden. Da läuft immer jedes Mal so ein Zähler mit, wenn ich es neu bespiele und der ist keiner auf 50 hochgelaufen und das sind nicht viele Platinchen, die ich da probiert habe. Also du bist trotzdem relativ schnell und wenn du es in C schreibst, ist das, ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind, ich glaube 5000 Lines of Code für so ein kleines Platinchen, das ist nicht so viel, dass man dann groß Fehler suchen muss und die Fehler sind sehr, sehr schnell einzuengen. Also man weiß meistens an der Stelle, wo es nicht funktioniert und zum Debuggen auf dem Bass. Das Oszilloskop macht auf der Bassseite und auf der Seite zwischen Mikrocontroller und Treiber, wenn du daher gehst und einen Logic Analyzer hinhängst und das tust du am besten, wenn man auf der Gegenseite die spricht, dann hast du beides so schön im Timing-Diagramm übereinander und dann kannst du hergehen und einfach nur im Logic Analyzer ablesen, was gerade schiefgelaufen ist. Das macht die Sache auch sehr schön. Also das Schwierigste an dem Logic Analyzer ist tatsächlich, auf diese kleinen SMB-Pins die Greifer zu setzen. Das hat mich ein bisschen Nerv gekostet, dass sie immer weggerutscht sind. Also zum Debuggen echt super, so ein System. Gerade die heutigen Mikrocontroller sind spitze. Dann würde ich den Vortrag beenden.